Herzlich willkommen zur Folge 109 des Fotopodcasts. Heute mit einem Bericht vom Hörertreffen, welches am 1. November 2013 in Dortmund stattgefunden hat. Organisiert wurde das von den Dortmunder Fotografen. Wir haben die Maschinenhalle der Zeche Zollern besichtigt und sind im Anschluss dann noch zusammen essen gegangen, um uns noch ein bisschen besser kennenzulernen und miteinander über Gott und die Welt zu reden. Viel Spaß!
Nimmt das schon auf?
So, wir befinden uns hier bei unserem Fotopodcast Hörertreffen in Dortmund, im Dortmunder Norden. Und wie viel sind wir eigentlich hier?
Ich schätze fast 20.
Also vom Fotopodcast sind Stefan Litschke und ich hier. Und dann haben wir den Paul, den kennen wir schon von diversen Workshops, den Roger, der hier die Organisation maßgeblich mitgeleitet haben. Und Roger, jetzt musst du mal eben erzählen, wo befinden wir uns hier überhaupt?
Ja, wir befinden uns hier in Dortmund, in der Zeche Zollern.
Die Zeche Zollern, das ist ein altes Industriegebiet im Dortmunder Norden, direkt an der Grenze zu Castrop. Was genau ist hier früher passiert?
Ich denke mal, das war früher ein Kohleabbaugebiet, keine Ahnung.
Okay, also man sieht jedenfalls draußen noch Fördertürme. Und wir stehen jetzt hier im Eingangsbereich. Heute Eintritt kostenlos steht hier. Und wir werden gleich hier eine Führung bekommen. Worum geht es?
Das ist die Maschinenhalle. Die wird im Moment, glaube ich, restauriert oder umgebaut. Und wir kriegen jetzt eine private Führung.
Ja, stark. Super. Jetzt müssen wir mal eben gucken, wie viel sind wir hier. Ich freue mich auch, dass nicht nur männliche Zuhörer da sind, sondern auch ein paar weibliche. Ich kriege gerade signalisiert, wir sind 15. Ja, dann sind wir mal gespannt. Und schauen wir mal, was wir hier gleich erleben.
Mach bitte die Tür zu.
Der Letzte macht die Tür zu.
Der Letzte macht die Tür zu.
Ariane, mach die Tür zu.
In der Mitte im Wesentlichen die Kompressoren, elektrisch betrieben. Der vordere von 1902, die anderen sind am Zweiten Weltkrieg aufgestellt worden. Hinten die beiden Fördermaschinen, zuerst die zweimotorige von 1902-3 und dann eine von 1907, rechts die Schaltkasten. Und jetzt haben sie freien Auslauf. Und wenn Sie jetzt Fragen haben, fragen Sie mich.
Dann stell doch mal das Organisationsgestirn hier aus Dortmund vor.
Also das Organisationsgestirn waren Roger und Timo, die natürlich den Kontakt hergestellt haben zum Fotopodcast. Und im Endeffekt habe ich dann eigentlich nur hier die Rolle des Vermittlers der Maschinenhallenführung übernommen. Und glaube, das war es dann auch. Ja, ein Dreigestirn kommt dann eher hin als Viergestirn.
Okay, jetzt sag mal eben deinen Namen, dass wir wissen, wer du bist.
Stefan Opalka aus Dortmund.
Wunderbar. Roger, der kommt nicht aus Dortmund, sondern aus?
Ich komme aus Iserlohn.
Aus Iserlohn, genau. Und Timo, genau, dich hatten wir ja auch schon ein paar Mal im Podcast
genau,
dabei.
Genau, ich komme auch aus Dortmund.
Okay, dann können wir eben kurze Vorstellungsrunde machen, wer eben noch alles dabei ist.
Paul aus Wetter-Volmerstein.
Da ist ein Butterbrot dabei.
Der Christoph aus Bochum.
Die Gabi aus Oberhausen.
Der Michael aus Bottrop.
Genau.
Ariane aus Dortmund.
Du gehörst dazu.
Christian aus Dortmund.
Roger hatten wir schon.
Julian aus Schwerte.
Der ist mir sympathisch, der hat einen BVB-Schal um.
Nastasia aus Dortmund.
Ja. Jessica aus Dortmund.
Stefan aus Kloppenburg.
Genau. Udo aus Schwerte.
Wunderbar. Danke. Ja, dann haben wir alle. Stefan, dann würde ich dich mal bitten. Wir haben immer noch den Herrn Lochert mit dabei und der kann uns vielleicht jetzt allen noch ein paar Sachen zur Halle sagen, die wir bislang, die ich vielleicht in Teilen schon mitbekommen habe, aber wir jetzt alle nicht, weil wir alle schon ganz interessiert durch die Halle geschritten sind, als wir hier die Türen aufgemacht bekommen haben.
Ja, dann übergebe ich gerne das Wort an Herrn Lochert.
Ja gut, dann übernehme ich das Wort mal. Ich wiederhole mich natürlich jetzt ein klein wenig, damit es alle noch mal ein bisschen... Die Halle ist 90 Meter lang, 27 Meter breit, 22 Meter hoch. Ein Stahlskelett mit Jugendstilelementen war die Energiezentrale dieser Zeche. Das heißt, mit eigenem Kohledampf erzeugt, damit Generatoren betrieben, die es nicht mehr gibt. Die sind 1959 verschrottet worden. Danach hat man Fremdstrom bezogen. Alle anderen Maschinen existieren noch, zum Teil aus der Bauzeit 1902, 1903. und zum Teil aus späteren Zeiten. Und wir stehen jetzt genau zwischen der ersten großen elektrischen Fördermaschine weltweit, einer zweimotorigen Maschine von Siemens und Halske, mit immerhin einer Dauerleistung von 1400 PS, beim Anfahren das Doppelte. Und dahinter steht die zweite Maschine von 1907, die ist um ein Viertel schwächer. Aber nur noch einmotorig. Da sieht man die Entwicklung der Elektrotechnik, stärkere Maschine mit einem Motor. Und hinter ihnen befindet sich dann da, wo Sie eben vorstanden beim Fotografieren, ein Drehstrom-Gleichstrom-Umformer. Denn man hatte hier alle Maschinen mit Gleichstrom betrieben, weil die Fördermaschine eine Gleichstrommaschine ist. Gleichstrommotoren ließen sich gut regeln. Man hatte dann aber später, schon 1907, Turbogeneratoren aufgestellt für Drehstrom, die man in das Verbundnetz einspeist, der Gelsenkirchener Bergwerks Aktiengesellschaft. Für einen Eigenbetrieb brauchte man aber eben weiterhin Gleichstrom, also trieb ein Drehstrommotor einen Gleichstromgenerator an. Eine der sechs Maschinen, die man heute wieder vorführen kann, weil ein Team von Ehrenamtlichen die Maschinen wieder zum Laufen gebracht hat. Ja, was haben wir sonst noch? Wir haben in der Mitte der Halle Kompressoren stehen. Unter Tage hat man viel, auch heute noch, mit Druckluft gearbeitet, weil manche Maschinen mit Druckluft am besten laufen. Dreh-Schlagbohrmaschinen sind optimal mit Druckluft. Abbauhämmer wurden mit Druckluft betrieben. Und Druckluft hatte den ganz großen Vorteil, dass sie eben keine Funken erzeugt und damit kein Methangas unter Tage zur Zündung bringen konnte, denn die Schlagwetter waren eben sehr gefürchtet, weil dadurch zum Teil große Explosionen in Verbund mit aufgewirbelten Kohlenstoff entstehen konnten. Und damals, vor 110 Jahren, war man noch nicht in der Lage, Elektrotechnik so zu kapseln, dass sie auch in den Bereichen, wo man dauernd umbauen musste, Abbaubetriebe, Streckenvortriebe, schon sicher bauen konnte. Ja, Sie haben die Schalltafel gesehen, aus Marmor, weil es der beste Isolator war, mit vielen Jugendstilelementen als Repräsentation. Denn hier kamen natürlich die Fachbesucher hinein, hier kamen damals die Elektrotechniker hin. Und da wollte man natürlich zeigen, was man war. Die größte Zechengesellschaft und die modernste Elektroanlage. Ja, das war so schon mal. Jetzt sind Sie mit Fragen dran. Ja, fragen Sie, sonst gibt das hier einen Leerlauf. Oh, das müssen wir doch ausstellen.
Wann ist die Anlage stillgelegt worden?
Man kann drei Termine nennen. 1955 hat man hier die Förderung eingestellt, weil man die beiden Zollernanlagen und die beiden benachbarten Germania-Anlagen zusammengefasst hat und auf Germania eine neue Zentralschachtanlage errichtet hat, wo die Kohle durch einen Schacht gefördert wurde. Im Rahmen der Bergbaukrise wurde hier 1966 die Seilfahrt eingestellt, also der Personentransport. Es wurde auch der Schacht 4, der ausziehende Schacht, absaugende Schacht, stillgelegt. Schacht 2 war noch 2 Jahre einziehender Schacht für Germania und 68 war hier endgültig Schluss. Und Germania mit Zollern 1 ist dann 71 stillgelegt worden, weil die Lagerstätte einfach keinen rentablen Betrieb zuließ unter den veränderten wirtschaftlichen Bedingungen. Und das Gerüst des Zentralschachtes wurde 72 zum Bergbaumuseum gebracht und ist heute das Wahrzeichen des Bergbaumuseums.
In 2 Dritteln dieser Halle sehen wir hier ziemlich große Maschinen. 1 Drittel ist noch frei. Ist da geplant, dass da weitere Maschinen noch hinzukommen?
Nein, da wird nichts mehr verändert. Erstens wird es schwierig sein, vergleichbare Maschinen aus der Zeit um 1907 bis 1911 zu bekommen. Zum anderen wäre das auch eine Verfälschung wohl des Denkmals hier. Und es kommt natürlich dazu, man kann diese Halle auch sehr gut für Veranstaltungen nutzen. Zollern also ist nicht nur Museum, es ist auch Veranstaltungsstandort. Insofern ist da nichts geplant.
Sie sprachen vorhin von einem Keller, in den wir nicht gehen sollten.
Ja.
Was hat sich da damals befunden und gehört der auch zu dem Bereich, der später den Zuschauern wieder zugänglich gemacht werden soll?
Ja, den Keller können Sie deswegen nicht betreten, weil das hier eigentlich ja noch Baustelle ist im Rahmen der Restaurierung. Der obere Teil ist so weit, dass man hier sicher hineingehen kann. Im Keller muss halt noch vieles gemacht werden. Ja, zum einen reichen die ganzen größeren Maschinen bis in den Keller. Die Fundamente stehen unten, auch die Fördermaschine geht ja tief in den Keller hinein. Zum anderen waren dort die Dampfleitungen verlegt zu den Generatoren. Es waren die Druckluftleitungen untergebracht und ähnliches mehr. Der Teil wird später genutzt werden als Ausstellungsbereich zum Grobthema der Mechanisierung des Bergbaus. Mhm.
Der ganze Marmor, der hier rumsteht und an den Wänden zum Teil montiert ist, können Sie noch mal erzählen, was der für eine Funktion hatte?
Schön auszusehen. Also es ist natürlich hier Repräsentation gewesen und der untere Bereich, ein Streifen von etwa, ich schätze mal 1,10 Meter Höhe, war mit Marmorplatten verkleidet, die aber zu einem großen Teil im Laufe der Zeit auch mal Sprünge und Ähnliches bekommen hatten. Die musste man abnehmen bei der Restaurierung, weil gerade hier unnatürlich auch Feuchtigkeitsschäden waren. Was man eben original noch hat, das wird in diesem hinteren Teil bei den Fördermaschinen wieder angebracht werden. Und ich bin mir jetzt nicht auf dem Laufenden. Meines Wissens wird auch der Rest dann mit neueren entsprechenden Marmorplatten verkleidet.
Aber in dem Schalthaus hatte der Marmor doch auch noch ganz praktische Nutzen, oder?
Also bei der Schalltafel war es so, die Schalltafel musste Marmor sein, weil Marmor ein exzellenter Isolator ist. Und deswegen mussten sie damals Marmor nehmen. Sie finden auch heute teilweise noch in alten Bauernhöfen schon mal so kleine Schalltafeln, wo auch Marmor verwendet worden ist. Das war aus technischen Gründen nötig. Denn immerhin da vorne waren 525 Volt Gleichstrom. Und da musste man schon auf Sicherheit achten.
Der Stuhl des Förderkorb-Operators ist ein schlichter Holzstuhl mit einem Lederbezug. Sieht ein bisschen technisiert aus. Wie lange musste der Diensthabende dort täglich sitzen?
Der Fördermaschinist hatte 8-Stunden-Schichten. Es war so im Bergbau früher so, dass sie untertage und im Bereich, der mit der Förderung verbunden war, also Kohlenwäsche, hier die Fördermaschinisten, die haben 8 Stunden gearbeitet, von 6 bis 14, dann 14 bis 22 Uhr und die Nachtschicht bis 6 Uhr morgens. In Werkstätten und ähnlichen Bereichen waren früher 12-Stunden-Schichten mit 2 Stunden Pause, also von 6 bis 6. Und der Fördermaschinist hat 8 Stunden gesessen. Ja. Nur wenn Sie dann gleich noch irgendwas wissen wollen, fragen Sie mich. Ansonsten denke ich, können Sie jetzt weiter erstmal fotografieren.
Ja, herzlichen Dank.
Jetzt sage ich aber auch noch etwas, Sie haben hoffentlich noch an. Ich finde es aber auch gut, dass Sie immer wieder Fragen stellen. Es gibt auch Leute, die wollen nur fotografieren, der Rest interessiert sich schon. Okay, viel Vergnügen dabei.
Wir geben es weiter. Ja, vielleicht frage ich einmal mal rum, was habt ihr hier fotografiert? Was hat euch fasziniert in dieser Maschinenhalle? Es gibt doch einige Dinge zu sehen, die man jetzt hier bei der Aufnahme gar nicht hören kann. Ich gehe einfach mal gleich rum. Oh, hier irgendwo ein Handy ist im Gange. Das hört schon wieder auf. Ich frage dich einfach mal.
Ja, ich habe normalerweise so ein bisschen Probleme mit solchen Anlagen, die schon so richtig schick restauriert sind. Aber was hier jetzt wirklich rausstach für mich, und das war so ein Ding, was man wirklich fotografieren musste, das war so eine Schmieranlage. Da sind also so ganz frisch restaurierte, das sind Glasgefäße, wo Öl drin steht, mit so Messinghähnen dran. Und das sieht alles frisch gewienert aus. Und das bildet einen tollen Kontrast zu den alten Maschinen. Deshalb habe ich das fotografiert.
Auch so diese Glasbehälter, in denen jetzt auch wieder frisches Öl eingefüllt
genau,
ist.
Genau, die auch schon ein bisschen tropfen. Und das hat mir dann doch ganz gut gefallen.
Schick. Ja, danke. Was hast du fotografiert?
Ich habe auch diese schönen Ölgefäße aus Glas fotografiert. Und ansonsten finde ich immer die Ästhetik von solchen Anlagen sehr schön. Also diese grafischen Muster, die man da wiedererkennen kann auf so großen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ist das jetzt eine?
Also wir stehen hier vor einem Anzeigegerät. Es sieht so aus wie 3 Uhren, die wie so ein Kleeblatt angeordnet sind. Ganz oben steht eine Anzeige mit Kilowatt, links eine mit Volt und rechts eine mit Ampere. Und darunter ja, 2 Kurbeln, an denen man drehen kann und ein Hebel, den man nach unten bewegen kann. Also ja, irgendeine Anzeige, die wohl angezeigt hat, was hier an Strom entstanden ist. Aber wozu das genau ist, wissen wir gar nicht. Aber so sehen heute Maschinen nicht mehr aus. Das sind heute ja wohl eher also LED-Boards, wo irgendwas blinkt. Und das sieht hier richtig historisch aus. Ja, danke. Timo, was hast du fotografiert?
Ich habe mich vor allem für die Details in den Maschinen interessiert. Also gerade gibt hier sehr schöne Spulen. Die gerade schon erwähnten Ölanzeiger sind, glaube ich, mit einer der Highlights hier. Mhm. Aber ansonsten bieten die auch die Maschinen viele Schleifkontakte, die aufgrund ihres Betriebes damals sehr poliert sind und einen schönen Kontrast zu diesen alten, sonst doch sehr verwitterten Maschinen bilden. Und das wirkt halt sehr schön auf dem Foto.
Ich finde das sehr beeindruckend, weil man diese Spulen und die Schleifkontakte kennt man ja vielleicht so aus dem Physikunterricht in der 9. Klasse oder so. Und wenn man das hier mal in der Praxis im Einsatz sieht und dann auch in der Größe, sieht man mal, dass sowas eben nicht nur graue Theorie ist, sondern wirklich hier in der Praxis früher eingesetzt wurde. Und in diesen Dimensionen schon sehr beeindruckend.
Ja.
Klasse. Wunderbar, Dankeschön. Dann gehen wir mal weiter. Siehst du, hier unterhält sich der Stefan gerade mit dem Paul. Paul, du bist hier mit großem Gerät angerückt, hattest nicht nur dein Universalobjektiv, sondern auch noch ein Makroobjektiv dabei. Was hat dich hier oder was hat deine Kamera hier entdeckt?
Ja, interessant waren die Details. Also ein Schleiferkontakt an den Motoren und da sieht man wirklich, sehr schön, wie so einzelne Details da abgespannt wurde. Ganz nettes Foto. Und eine D800 habe ich aufgenommen von dir.
Ja, das soll ja eine gute Kamera sein, habe ich gehört. Genau. Hast du noch nicht bereut. Ja, jedenfalls die Details des Makroobjektivs dann in 36 Megapixeln aufgelöst. Ich bin schon gespannt, wenn du hoffentlich ein paar Bilder in die Flickr-Gruppe stellst.
Ja, gerne.
Danke. Ja, Kollege, du hast um den Bauch hängen eine Holger 120N. Mit einem Rollfilm hinten, Blende 8 und 60 mm Brennweite. Was hoffst du denn gebannt zu haben auf dieses historische Gerät?
Also historisches Gerät weiß ich nicht. Die ist ja funkelflatsch neu, meine neueste Kamera. Ja. Und da gibt es auch einen Hintergrund zu. Ich habe mich da inspirieren lassen von Dan Hansen. Ich wollte das einfach mal ausprobieren, ob da wirklich was rauskommt. Und habe die Kamera mit XP2-Film bestückt. Das heißt, bei 400 ASA und Blende 8 und dieser Hundertstel Verschlusszeit könnte sogar noch etwas anderes außer völliger Dunkelheit drauf sein.
Selbst entwickeln tust du nicht? Du vertraust dann der...
Ich gebe es ins Labor. Also ich wollte es jetzt erstmal als Experiment betrachten und gucken. Die Bilder sollen einen gewissen Charme haben und haben sie mit Sicherheit auch, wenn man da das richtige Motiv drauf gebannt hat. Aber ich lasse mich mal ganz überraschen, was dabei rumkommt. Ich weiß es noch nicht.
Was waren die richtigen Motive hier für die Kamera?
Naja, auf jeden Fall mal diese Jugendstil und klassizistischen Gebäudefassaden außen, Fördertürme und natürlich irgendwie große Hallen und so etwas. Also das ist schon relativ eingeschränkt, was man da an Blickfeld hat.
Ja.
So, ich würde sagen, das ist so vergleichbar mit einem 35 mm jetzt bezogen aufs Kleinbildformat. Mhm. Und die Negative werden halt 6x6. Die Ecken sind vignettiert stark. Und für die Entfernungseinstellung hat man hier ein Gebirge, eine Personengruppe, eine kleine Familie und eine Einzelperson, und das ist ja irgendwie unendlich, 5 Meter, 3 Meter und 1,70 oder irgendwie so etwas.
Verschlusszeit ist gar nicht da einzustellen, oder?
Die Verschlusszeit wird durch so eine Art zweimal gebogene Büroklammer konstant gehalten auf in etwa irgendwas um eine Hundertstel Sekunde. Und eine Blende gibt's, aber die ist nur, um weiter abzudunkeln, wenn es wirklich strahlender Sonnenschein draußen ist, kann man eine Blende dazu schalten, dann wird die Eingangsöffnung halt noch kleiner. Ich würde mal vermuten, Blende 16 ist das dann.
Ja. Und du hast noch deine fast nagelneue Fuji X100 dabei. Hm. Die hat jetzt die Festbrennweite, sehe ich, ne?
Genau.
Richtig. Und da ist natürlich schon mehr Möglichkeiten, hier so diese schöne Halle mal im Ganzen festzuhalten.
Ja, sagen wir mal so, ich habe die Vorteile der digitalen Fotografie. Ich kann das, was ich aufgenommen habe, anschließend sofort betrachten und brauche nicht darauf zu warten, bis ein Film entwickelt wurde. Und mir gefällt halt die Art, wie man vielleicht mit so einer Kamera fotografiert, oder mir kommt sehr gelegen. Ich experimentiere da immer noch rum. Ich stehe da ganz am Anfang und habe da so viel noch nicht gemacht. Ich habe also gestern noch mit großem Besteck woanders fotografiert. Das hat auch irgendwie seine Reize. Und wenn man alle Möglichkeiten hat, ist man immer auf der sicheren Seite. Und mit einer Festbrennweite schränkt man sich ja in gewissem Rahmen ein und kann vielleicht nicht alles machen, aber dafür vielleicht feiner und präziser und kennt irgendwann sein Material so gut, dass man aus der ersten Schätzung heraus die Entfernung, die Haltung und so weiter hinbekommt. Und was natürlich irgendwie total fantastisch ist, ist, dass man viel kürzere Verschlusszeiten als mit einer digitalen Spiegelreflexkamera hinbekommt, weil die Kamera ja auch viel leichter ist. Also man kann die sich wirklich vors Auge halten und dagegen pressen, sodass man, wenn man dann irgendwie ganz ruhig stehen bleibt, locker eine Zehntel oder eine Sechstel oder so vielleicht noch hinbekommt.
Einfach aufgrund des Gesichts.
Genau.
Und aber eine Bildstabilisierung hat die Linse jetzt nicht, ne?
Die hat keine Bildstabilisierung und also Fujis Ansatz war, glaube ich, ohne da jetzt irgendwie wieder alles nachzuplappern, dass die wirklich so eine klassische Kamera mit einem hervorragenden Objektiv machen wollten, nicht mehr und nicht weniger und mit einem optischen Sucher. Und also das finde ich auch total schön, dieser Hybrid-Sucher, wo man, wenn man eine Rückschau sieht, sieht man die in dem optischen Sucher, weil nach der Aufnahme wird umgeschaltet, man kann das aufgenommene Bild sehen in dem Stil, das ist bei mir im Moment schwarz-weiß, wird sozusagen das Preview gerendert in der Kamera und ich sehe sofort ein Schwarz-Weiß-Bild und anschließend sehe ich wieder durch ein Stückchen optischen Sucher, wo ich also mit den üblichen Messsucher-Features, also einen eingespiegelten Rahmen, was erscheint später auf dem Bild, wo liegt der Fokus und so weiter, das sehen kann.
Und das unterscheidet sich das Fotografieren dann, also allein was die Bildbetrachtung im Anschluss an das Fotografieren geht, im Wesentlichen von einer Spiegelreflexkamera?
Ich würde sagen schon. Also es ist irgendwie dadurch, dass das Gerät kleiner ist, die Leute sprechen mich alle naselang an, ob da noch ein Film drin wäre, ob das ein Erbstück ist und so. Sieht also sehr antik aus und man wird nicht wirklich ernst genommen. Also ich weiß nicht, die Erfahrung kann jeder mit Sicherheit machen, der mal irgendwo Street-Fotografie oder so betrieben hat, dass man irgendwie sehr schnell sehr viel Aufmerksamkeit mit einer Spiegelreflex und einem Objektiv erregen kann, weil die Kameras einfach groß sind. Mhm. Und im Regelfall, wenn man sich damit irgendwo hinstellt, dann fällt den meisten Leuten das noch nicht mal auf. So ähnlich wie mit einem Handy irgendwie zu fotografieren, da rechnet auch keiner ernsthaft mit, dass er da irgendwo vielleicht gerade abgelichtet wird.
Genau.
Ja, aber ich meine, wichtig ist ja, dass man hier irgendwie nur über die Organisation von der Dortmunder Fotografen reingekommen ist und gar nicht die Möglichkeit gehabt hätte, hier irgendwie in der Halle zu fotografieren, weil wir wären ja sonst nur platt übers Gelände gelatscht.
Ne? Als spontaner Besucher sicherlich. Herr Lochert hat es ja eben schon gesagt, wenn man hier angemeldet ist, machen Sie es möglich, aber so mal eben spontan hereinspazieren geht nicht. Er hatte gesagt, einer der Türme sei hier auch zu den normalen Öffnungszeiten des Museums zu begehen. Das ist auf jeden Fall nochmal ein Tipp für alle. Und
wenn ich mich da nochmal einmischen dürfte, es gibt wohl auch, da muss man mal im Internet schauen, auf der Seite der Zeche Zollern, sonntags kostenlose Führungen in die Maschinenhalle auch. Also wenn man sich da einmal umschaut und plant, auf den Sonntag vielleicht gerade hier hinzufahren, zur Zeche Zollern, dann kann man auch in den Genuss einer kostenlosen Führung kommen. Die Führungen heute liefen deutlich früher und das war jetzt eine Führung exklusiv für die Fotografen sozusagen. Und dadurch haben wir natürlich den Vorteil, das muss man schon sagen, wenn man eine Führung bucht, dass man natürlich die leere Halle hat und man kann deutlich besser fotografieren. Wenn man die nicht kostenlosen Führungen in Anspruch nimmt, dann sind hier deutlich mehr Leute und das Fotografieren wird dadurch natürlich auch deutlich schwieriger.
Ja, wir sitzen gerade hier in einem sehr schönen Gasthaus, sehr rustikal, wo hier wahrscheinlich sonst der Männergesangsverein probt. Und hier treffen sich die Dortmunder Fotografen.
Nein, die treffen wir
nicht. Die treffen sich nicht. Also dann erklärt uns mal auf, warum sind wir heute hier und wo seid ihr eigentlich?
Also wir sind heute hier, weil das der nächste annehmbare Ort war, der in der Nähe von der Zeche Zollern ist.
Ah, okay. Gut, normalerweise habt ihr als Dortmunder Fotografen ein Vereinslokal?
Das kann man nicht so sagen, aber wir treffen uns sonst im Roadstop. Das ist an der Hunsieburg.
Roadstop, das klingt so auch rustikal.
Western-mäßig.
Mit Rippchen.
Genau, Rippchen und
zeigen wir auch unsere Tattoos.
Genau.
Canon und Nikon und Sony.
Sony-Tattoos, genau.
Alles klar. Ja, also wir sind jetzt hier in der Runde der Dortmunder Fotografen gelandet und was ich über euch weiß, ist schon, dass ihr euch über einen Aufruf in einem Fotopodcast kennengelernt habt. Das ist jetzt ein, zwei Jahre her, glaube ich.
Zwei Jahre her, ja. Ja, wir haben so ein Hörertreffen veranstaltet. Das war vor zwei Jahren im Herbst im Freilichtmuseum Hagen. Und da haben wir uns das erste Mal getroffen. Und dann haben wir uns halt zu anderen Sachen getroffen. In Lapadou waren wir einmal und wir waren zum Winterleuchten in Dortmund im Westfalenpark. In der Zeche Zollverein haben wir so einen Speedmarathon veranstaltet. Ja, solche Sachen halt.
Und daraus sind im Endeffekt ja auch Reusse Stammtisch Dortmunder Fotografen eigentlich entstanden, aus den Vorbereitungen zum Speedmarathon Zeche Zollverein.
Genau, ja, stimmt. Ja.
Und wie groß ist eure Runde, wenn alle vollständig da sind?
Kommt drauf an, wenn wir unterwegs sind oder wenn wir hier sind.
Also, ich habe von euch erfahren, dass ihr euch 14-tägig trefft.
Vierwöchentlich.
Und da seid ihr wahrscheinlich eine halbwegs feste Runde.
Das ist so ein harter Kern von 8 bis 10, würde ich sagen.
Ja, genau.
Und wenn ihr dann so auf Fotojagd geht und dann beispielsweise nach Essen oder Hagen oder in Westfalenpark, dann seid ihr schon mal mehr, weil ihr noch Leute euch dazu holt.
Also zwischen 15 und 30, würde ich sagen.
Genau. Das ist Oberhausen, Bottrop, Köln, dem ganzen Umland von Dortmund. Sozusagen alle Vororte von Dortmund sind vertreten.
Einer kommt immer aus Aachen zum Beispiel.
Okay. Ja, es gibt ja diese ganzen Fotomarathon.
Marathon. Naja, wenn Marathon, griechisch, naja, egal. Und die gehen ja meistens so über den ganzen Tag. Und wir hatten dann nicht einen ganzen Tag für diesen Marathon, sondern wir hatten 3 Stunden, waren das, glaube ich, ne?
Ich glaube, drei.
Drei Stunden und sechs Themen.
Sechs Themen.
Genau. Und innerhalb dieser 3 Stunden mussten diese 6 Themen abgearbeitet werden und so war es halt Speed. Nicht nur Marathon.
Und die Aufgaben, die haben wir vor Ort ausgelost. Und zwar gibt es von dem benachbarten Podcast, gibt es ja, werden ja immer Aufgaben gestellt. Und das waren über 100, sind das inzwischen. Und die haben wir alle, ich glaube, wir haben Zettel gemacht, wo die drauf standen. Und dann haben wir die halt gezogen, da direkt vor Ort in der Zeche. Und haben dann diese 6 Aufgaben gelöst. Dafür gibt es auch auf Flickr einen Flickr-Account. Der heißt, glaube ich, auch Speedmarathon. Da kann man sich die Bilder alle angucken. Das war das größte Event, was wir so bis jetzt gemacht haben.
Also es war schon, glaube ich, eine rundum gute Sache.
An dieser Stelle hat das Aufnahmegerät gestoppt, denn es gab etwas zu essen und zu trinken. Ein ganz herzliches Dankeschön an dieser Stelle nochmal an das Team der Dortmunder Fotografen, die uns diesen tollen Tag ermöglicht haben. Wir werden auf jeden Fall in den Shownotes einen Link zu den Dortmunder Fotografen setzen und auch zur Flickr-Gruppe, in denen ihr euch dann einige der entstandenen Bilder anschauen könnt. Wenn auch ihr mal Lust habt, ein Hörertreffen zu veranstalten, dann meldet euch bei uns. Es ist nicht immer gesagt, dass wir dabei sein können, aber auf jeden Fall ist es hier eine Möglichkeit, mal einen Aufruf zu starten und vielleicht treffen sich ja einfach mal interessierte Fotografen irgendeiner Region, die einander kennenlernen wollen und so die Möglichkeit haben, über uns dann miteinander in Kontakt zu treten. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Der Fotopodcast ist eine Produktion von 5000k.de.